Der FEMA Podcast. Redakteur am Mikrofon Benjamin Trimborn.
Herzlich willkommen zum FEMA Podcast, dem Podcast eurer Versicherungsmaklergenossenschaft. Ja, wir sind wieder da. Woran lag's? Ja, es lag einfach daran, dass ich morgens aufgewacht bin und nicht mehr sprechen konnte. Also wortwörtlich. Ich habe kaum ein Wort rausgekriegt und das, was rauskam, war nicht verständlich. Also ich mich erstmal bei der Arbeit gemeldet, bei der FEMA. Ja, via Teams und Outlook ging's dann ja. Dann zur Ärztin gefahren, also zu meiner Ärztin gefahren. Ja, und die hat dann diagnostiziert eine bakterielle Kehlkopfentzündung. Ich wusste gar nicht, dass sowas bakteriell geht. Und ich weiß auch nicht, wo ich es her hatte. Aber na gut, 3 Wochen war es dann halt schwierig für mich zu sprechen, bis unmöglich. Ja, und mein Job besteht nun mal zu 90% aus Sprechen. Und es ist halt auch dann schwierig, einen Podcast aufzunehmen in der Zeit. Also, lange Rede, kurzer Sinn, das war jetzt einfach ein krankheitsbedingter Ausfall. Wir machen regelmäßig weiter und haben heute auch wieder einen interessanten Gast da, den ihr schon kennt. Nämlich den Marc Glatzer. Und ich habe mal in der Zeit geschaut auf die FEMA-Tage-Vorträge und da habe ich bei ihm gelesen, Batterien. Batterien, was soll das denn jetzt? Habe ich mal reingeguckt in die Beschreibung, klang sehr interessant, habe mit ihm gesprochen, als es wieder ging, klang der noch interessanter, jetzt ist er da und das Ganze natürlich in Bezug auch auf Versicherungen und ich hole ihn jetzt mal rein.
Hallo Benjamin, Tag auch.
Sag mal, du hast zwar nicht gemeckert, aber du hast uns auf etwas hingewiesen. Wir haben die falsche Berufsbezeichnung für dich letztes Mal genommen, sag doch mal deine richtige.
Ja, also ganz korrekt ist es so, dass ich also Underwriter im Bereich Großgewerbe bin. Das kennt jetzt nicht jede Gesellschaft so. Man kann also das durchaus vergleichen mit Underwriter im Feuerindustrie-Sachgeschäft.
Aber Experte bist du trotzdem.
Irgendwie schon. Ja,
bestimmt. Sag mal, du hast jetzt wirklich Batterien als ganzes Thema für die FEMA-Tage. Wie kamst du darauf? Merkt ihr jetzt Batterien so speziell in der Risikoberechnung oder auch im Schadenbereich?
Ja, es zieht wirklich immer mehr in den Alltag ein. Immer mehr Anfragen, die uns erreichen, sind in irgendeiner Form batteriegeprägt, wenn ich das mal so sagen darf. Und ja, also es ist schon so, dass also wir gerade bei Lithium-Batterien durchaus also eine steigende Schadenhäufigkeit, also nicht nur bei uns, sondern insgesamt ja am Markt ja auch feststellen. Und das liegt dann zum einen sicherlich an der Batterietechnik selber.
Ja.
Aber natürlich auch, weil wir natürlich jetzt gerade so in den letzten 2-3 Jahren an exorbitant vielen Dingen natürlich jetzt Batterien feststellen. Ich möchte dann nur an den E-Bike-Boom während Corona erinnern, wo ja die Verkaufszahlen für E-Bikes ja durch die Decke gegangen sind. Und da sind natürlich auch jedes Mal überall Lithium-Batterien dabei gewesen.
Aber dann Gewerbeversicherung? Weil die Leute das mitnehmen? Nee, das war nur ein Boom, wo es generell gemerkt hat, den Schadenmeldungen, ne?
Ja, aber die Frage, die ist nicht ganz unberechtigt. Natürlich zieht sich das natürlich gerade auch in den privaten Bereich ein. Also auch gerade im privaten Bereich merken wir also durchaus Feuerschäden im Hausratbereich, Wohngebäude, aber natürlich dann auch im gewerblichen Sektor dann bei den Firmen, die also dann die Fahrräder, bleiben wir jetzt mal bei dem Beispiel, Fahrräder warten oder halt mit den Fahrrädern handeln. Nein, also das zieht sich von bis.
Okay.
Das geht durch alle Sparten. Ja.
Und Lithium-Batterien sind jetzt vielleicht die Bösen. Also es gibt ja nicht die Batterie. Welche Arten kennen wir denn und welche ist denn jetzt wirklich gefährlich?
Ja, völlig korrekt. Das macht das ganze Thema auch so ein bisschen, ja, breit in der Thematik. Also es gibt natürlich diese, ich sag mal, althergedienten Batterien, die wir kennen, oder aus seiner Armbanduhr, diese Knopfbatterie die Bedienung aus der Fernbedienung fürs Fernsehen, ja, so diese Doppel-A- oder Triple-A-Batterien, die sind relativ unspektakulär. Da gibt es so 1-2 Sachen, auf die man achten sollte. Zum Beispiel die Pole abkleben, wenn also die Batterie, wenn wir meinen, die Batterie ist leer.
Okay.
Nur ganz selten ist eine Batterie wirklich leer. Und wir schmeißen die dann weg. Dann ist es natürlich so, man sollte die Pole abkleben, damit nicht dann mal irgendwann 2 Batterien eben so unglücklich aneinander liegen, dass es halt dann eben doch mal einen Funken gibt. Wobei, hier kann ich ja vielleicht schon mal ganz kurz spoilern. Auch gerade bei Lithium-Batterien sind vermeintlich leere Batterien nicht gerade das kleinere Risiko. Im Gegenteil, es gibt mittlerweile Erfahrungswerte, dass man sagt, gerade Lithium-Batterien sollten idealerweise zwischen 30% und 80% ihrer Ladung haben. Nur dann sind sie eigentlich in so einem stabilen Umfeld. Alles unter 30%, wenn sie dann halt nicht in absehbarer Zeit aufgeladen werden, macht so eine Lithium-Batterie auch gefährlich.
Ist eine Lithium-Batterie in meinem Handy?
Ja, ja, doch.
Ich bin ständig bei 10-20% und ich lade dann immer so ein bisschen im Auto. Okay, also habe ich eine tickende Zeitbombe in meiner Tasche.
Irgendwo jeder, ehrlich gesagt, weil wie oft fällt das Handy hin? Wie oft lässt man das Handy verbotenerweise über Nacht am Netz?
Ja, ja.
Und es hat dann, ist natürlich jetzt nicht richtig, was ich sage, aber es hat dann gefühlt 180% Spannung, weil es schon seit Stunden eigentlich fertig ist. Und auf der anderen Seite natürlich, wie oft ist man, ich sag jetzt mal, Skiurlaub oder ne, wie auch immer, und man hat dann ein tiefentladenes Handy, vielleicht auf dem, findet man im Hotelzimmer wieder, man lädt es einfach auf, eigentlich auch Sachen, die nicht richtig sind.
Ja, also mein Onkel ist Ingenieur, er hat es mir aber nie begründet, er hat immer gesagt, bis 80% laden ist ideal und nie ganz entladen. Aber das kommt ja in die Richtung, was er da gesagt hat, ne?
Ja, ja, genau.
Und das mit böse meine ich eben nicht so pauschal bei den Lithium-Batterien. Wir haben einfach keine andere Möglichkeit, aber wir kommen ja später sicherlich auch noch drauf. Aber ich erinnere mich immer an so einen Autoanhänger voller Teslas, der gebrannt hat auf der Autobahn. Wirklich, wir kommen gleich nochmal drauf, ne? Und die Polizei steht daneben und guckt zu. Deswegen, lass uns mal dem Thema nähern. Das heißt, da haben wir irgendwie eine Gefahrenquelle. Und wenn was passiert, ist es nicht toll. Aber vielleicht erstmal bei der Versicherung bleiben, bevor wir jetzt hier springen. Berechnet ihr denn irgendwie die Prämie anders, wenn mit Batterien viel gearbeitet wird in diesem Betrieb? Also inzwischen ist ja fast jeder Schlagbohrer sogar mit einer Batterie. Ich dachte, ich gucke nicht richtig.
Ja, korrekt. Also es ist so, dass wir im Underwriting erstmal unterscheiden, dass ob diese batteriehaltigen Geräte, um die es da geht, ob das einfach Geräte sind, die der Kunde, die der Versicherungsnehmer ganz normal nutzt. Ja, sein Smartphone, sein Laptop, seine Geräte halt eben, die Batterie getrieben sind, die stehen natürlich jetzt bei uns nicht so sehr im Fokus. Okay. Wo wir eher darauf achten, sind dann eher die Batterien, also können ja auch ausgebaute Batterien sein, zum Beispiel neue Batterien, oder aber halt eben Geräte, wo halt eben Batterien drin sind, mit denen der Kunde zum Beispiel im großen Stil handelt oder die repariert.
Ah.
Da schauen wir drauf. Also es geht also nicht, also es geht schon darum, dass wir zwischen normalen Batterierisiken und besonderen Batterierisiken unterscheiden.
Okay, also na gut, Reparatur ist ja wahrscheinlich wirklich ein Bereich. Oder was man jetzt ja hört, die wieder gangbar zu machen, ne? Oder recyceln, das wird ja sicherlich auch ein ganz schönes Risiko. Aber mal sehen, was danach kommt. Aber jetzt habe ich es eben schon mal vorweg gesagt, ne? Gibt es irgendwie einen Bereich, wo es Batterien vorkommen, die dann vielleicht auch eine Gefahr feststellen, wo es jetzt für den normalen Makler oder den normalen Versicherungsangestellten wie mich, womit ich damit vielleicht nicht rechne? Also es ist ja nicht so ein typisches Gerät wie ein E-Auto, sondern irgendwas, wo es vielleicht ein bisschen versteckt ist.
Im Grunde leider nein. Also mittlerweile können wir wirklich feststellen, dass es ja kaum noch eigentlich einen Bereich gibt, eben ohne Batterie. Also eigentlich könnte man die Frage umdrehen und sagen, wo, überrascht mich mal, wo ist keine Batterie drin? So, ne? Das wäre. Aber nein, es ist wirklich so, es ist batteriegetriebene, smarte Sachen wären halt immer mehr. Aha. Und von daher müssen wir uns einfach diesem Thema Batterie einfach insgesamt einfach öffnen. Und ich vermeide jetzt auch explizit auch den Begriff Lithium-Batterie, weil also die Lithium-Batterie oder Lithium-Ionen-Batterie, um ganz genau zu sein, ist schon ein Problem, so ist es nicht. Aber nicht nur diese Batterie an sich ist ja eine feuergefährliche Sache, die uns ja irgendwo auch Kopfschmerzen bereitet. Es gibt ja auch noch andere Batterien, die ja nun auch nicht so ganz unkritisch sind. Also von daher geht es eigentlich wirklich um dieses Batteriethema an und für sich, weil jede Batterie halt eben auch so gewisse Gefahrenquellen in sich trägt. Und von daher, aber nein, aber um bei den Bereichen zu bleiben, also Bereiche jetzt im Sinne von Produktgruppen, ja, also da wäre es also jetzt schon eher interessant zu sagen, wo sind keine Batterien drin. Wenn wir das Wort Bereich jetzt räumlich greifen beim Versicherungsnehmer, auch da ist mittlerweile festzustellen, dass es kaum noch eigentlich irgendeinen Bereich beim Kunden gibt, der nicht irgendwas mit Batterien zu tun hat, entweder weil er neue Batterien in der Halle hat, weil er die halt eben, ne, aus Produktionsgründen oder wie auch immer halt eben braucht. Aha. Aber so langsam kommen ja auch die Sachen, die ja batteriebetrieben sind, ja auch in ein gewisses Alter, wo man ja schon wieder, ne, neue Sachen kauft oder wo man die Sachen halt eben repariert oder wo man sie zurückgehen lässt, weil sie beschädigt angekommen sind. Das heißt also, wir haben mittlerweile auch Bereiche mit nicht mehr, ja, intakten Batterien. Und das ist auch jetzt nochmal eine relativ neue Erfahrung, denke ich mal, auch für die Branche. Und es ist zum Beispiel so, dass wenn also eine beschädigte Batterie gilt als Gefahrstoff, und wenn ich so eine beschädigte Batterie zum Beispiel transportiere, gilt sie als Gefahrgut. Also auch da gibt es mittlerweile schon Klassifizierungen, was halt eben auch dann schon bestimmte, ja, so einen bestimmten Rattenschwanz auch schon wiederum beim Versicherungsnehmer dann also mit sich führt. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel als Firma weiß, dass ich mit beschädigten Batterien zu tun habe, sollte ich, um den späteren Abtransport von zertifizierten Unternehmen im Übrigen durchführen lassen zu können, muss ich zum Beispiel auch bestimmte Behälter schon haben, wo dann diese Batterien reinkommen. Und diese Behälter wiederum entsprechen dann schon wieder bestimmten Auflagen, die dann dieses zertifizierte Unternehmen wiederum dann auch transportieren darf. Also es ist ein sehr komplexes Thema.
Wahrscheinlich ist die Polizei darauf auch schon geschult, oder? Wenn die einen anhalten, Mensch, aber Ladungssicherung, die Batterien, die liegen da so rum. Ich übertreibe jetzt mit, die liegen da so rum, aber die sind halt nicht so gesichert, wie es sein müsste. Ist doch bestimmt auch schon ein Thema, oder? Auf das man mal hinweisen könnte.
Ich denke mal, dass das wird jetzt auch, also wenn es nicht schon sowieso schon bei denen in der einen oder anderen Schulung war, wird es jetzt aber sicherlich da Einzug halten. Also auch die werden sich sicherlich diesem Thema stellen müssen, ja.
Und jetzt war ich gerade eben bei dem Thema dieser, ich habe das ein bisschen vorweggenommen, dieser brennende LKW, das war wirklich heftig. Das war eine dreispurige Autobahn. Der stand ganz, ganz rechts halt auf seiner Spur, mir gegenüber. Also von mir aus gesehen ganz, ganz links. Und ich bin ganz, ganz rechts gefahren. Und ich habe die Hitze gemerkt. Ich dachte, mir schmilzt die Scheibe, ne? Aber was genau führt denn zu so einem Batteriebrand, dass das da so abgeht?
Ja, also das kann man einmal jetzt auf alle Batterien eigentlich mal so beziehen, die wir kennen, also auch diese, ne, harmlosen Knopfbatterien, ja, und so weiter. Da ist es einfach so, also erstmal das Verwenden von beschädigten Batterien ist einfach generell ein Problem. Das hat gar nicht mal was unbedingt mit Lithium-Ionen-Batterien zu tun, sondern das ist einfach generell eine Sache, die nicht gut ist. Speziell natürlich jetzt auf die Lithium-Batterien zurückzukommen, da ist es so, da geht es einfach um die Architektur dieser Batterie. Aha. Also wobei man jetzt dazu sagen muss, die Batterie, das war ja auch schon eine von deinen Eingangsfragen, also die Lithium-Ionen-Batterie gibt es gar nicht, sondern das sind mal eigentlich Pakete. Ja, und viele Pakete ergeben nachher das Ding, nenne ich es jetzt mal, was dann letztendlich mit Energie geladen ist, umgangssprachlich halt eben die Batterie.
Das Gefäß,
ja,
sozusagen.
Aber es sind halt eben das Gefäß, genau, das kann man übrigens bei Autos auch ganz prima öffnen. Man kann dann einzelne Pakete zum Beispiel austauschen, wenn mit denen irgendwie was sein, okay, sollte, und dann kann man das Ganze wieder schließen, was natürlich mit einer normalen Autobatterie, mit einer Säurebatterie so nicht geht. Ne? Also von daher ist das schon ein gewisser technischer Unterschied. Und wenn wir jetzt nochmal uns so ein Paket von diesen Lithium-Batterien, also schon mal anschauen, da ist es so, also dass diese Architektur in diesem Paket, die ist eine ganz spezielle, ganz, ganz grob formuliert ist es so, also auf der einen Seite sind also die negativen Teilchen, auf der anderen Seite sind die positiven, und die negativen wollen zu den positiven, das ist halt eben diese, ich sag jetzt mal, Energieerzeugung, ja, was dann halt eben diesen Strom letztendlich dann ermöglicht. Und es ist halt eben so, dass also diese beiden Lager, negativ und positiv, die sind durch wirklich eine hauchdünne Folie getrennt. Und diese Folie ist, wie gesagt, also wirklich sehr, 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 sehr dünn und somit auch sehr, sehr, sehr empfindlich. Und das Problem, was halt zum Beispiel auftreten kann, ist, wenn dann also dann diese Batterie mal stürzen sollte, das heißt, mein E-Mountainbike fällt um, mein Handy fällt runter, genau, da ist es dann halt eben so, da kann diese hauchdünne Folie halt eben einen Schaden erleiden.
Okay.
Und dann ist es halt eben so, dass also da denn diese Teile halt ungebremst aufeinander prallen, ist das mal sehr laienhaft darzustellen. Und das ist halt eben mit einer der größten Probleme, die halt dann auch zu einem Brand führen können. Runtergebrochen wieder auf die brennenden Teslas, die du gesehen hast. Es mag sein, dass einer von diesen Teslas, vielleicht waren es alle keine fabrikneuen, vielleicht waren das verunfallte Fahrzeuge. Also man weiß es nicht. Vielleicht hatte also einer von denen also so eine beschädigte Batterien in sich durch einen Auffahrunfall oder so. Was zum Beispiel auch ein Phänomen bei Lithium-Batterien ist, passt halt eben auch jetzt gerade ganz gut zu diesen Autos. Es kann also durchaus sein, dass du also einen Auffahrunfall mit so einem E-Auto hast, aha, und die ersten 6, 7, 8 Wochen passiert gar nichts.
Dann ist die Folie beschädigt.
Und auf einmal,
okay.
Ja, und auf einmal ist es dann soweit. Ja, und das macht das Ganze halt auch so unberechenbar, so schwer kalkulierbar. Was auch zum Beispiel dazu führt, dass dann, weil du ja auch sagtest, ja, dann steht die Feuerwehr da. Ja, es ist halt eben, was will die Feuerwehr auch dann da großartig machen? Das ist halt ein Riesenproblem.
Das ist eine gute Frage. Was macht sie denn? Also was hätte sie da machen können? Also die standen wirklich daneben. Ich mache jetzt hier keinen Vorwurf an die Feuerwehrleute, die wissen ja, was sie machen. Aber was hat sie denn abgehalten? Was muss man denn da machen?
Ja, also Batteriebrände sind wirklich was sehr Spezielles, und man muss sich anschauen, warum sind denn überall, also gefühlt überall Lithium-Batterien drin? Warum sind die denn so beliebt? Die sind so beliebt, weil das eine Technologie ist, mit der ich die Möglichkeit habe, auf möglichst kleinen Raum möglichst hohe Spannung, ja, vorzuhalten, zu speichern. Aha. Und durch diese kompakte Bauweise ist es halt eben so, dass je mehr ich natürlich da habe, desto mehr Brandlasten oder auch Brandenergien habe ich da ja. Zum Beispiel reicht schon die Ladung von einem Smartphone, wenn du in der Wanne liegst und es fällt dir in die Wanne, der Stromschlag kann tödlich sein.
Ja, da dann kannst du mal ein Smartphone. Da hast du mal eine Frau, die hat telefoniert in der Wanne und hatte das Smartphone am Laden. Also ich finde, das ist dann schon ziemlich...
Da wollte es aber ganz sicher gehen dann, oder?
Das ist schon beinahe blöd, aber das wusste ich jetzt nicht. Und man lacht darüber nicht. Die ist ja wirklich daran gestorben, Entschuldigung. Aber trotzdem, dass es auch mit einem, das nicht an der Steckdose hängt, passieren kann, das ist jetzt für mich neu, okay.
Ja, ja, und das jetzt im Großen gedacht, ist halt wirklich ein Thema und das treibt auch wirklich die Branche um. Du hast ja gefragt, ja, was macht man denn, ja, wenn es brennt? Genau. Naja, also ganz ehrlich, aktuell nicht viel. Ja. Die Strategie in vielen Fällen ist einfach erstmal brennen lassen. Und einfach versuchen, den Schaden irgendwie, also ringsrum zumindest klein zu halten. Wenn man sich auf diese Batteriebrände eingestellt hat, dann gibt es mittlerweile die Renaissance der Löschdecke,
ah, ja,
die ja eigentlich so in den letzten Jahren eher so ein bisschen, ja, verpönt war, weil sie dann ja doch nicht so den Sinn und Zweck erfüllt hat, wie man sich denn eigentlich so gewünscht hat. Die kommt jetzt wieder, leicht gepimpt, wenn ich das mal so sagen darf, und die sind mittlerweile so konzipiert, sogar wiederverwertbar. Die kann man über einen brennenden Tesla legen, warten, bis der Tesla also quasi komplett weggebrannt ist. Und dann können wir die Decke wieder nehmen, ich sag jetzt mal zusammenfalten, ins Regal legen. Also das können die mittlerweile, also das geht. Was jetzt aber wirklich das effektive Löschen angeht, das ist durchaus ein Thema. Man kriegt sicherlich im ersten Moment ein brennendes E-Auto aus, wobei auch das natürlich eine gewisse, ja, Vorbereitung einfach mit sich bringt. Also nur mal als Beispiel, wenn ein normaler Verbrenner in Flammen steht, braucht die Feuerwehr in der Regel so Pi mal Daumen 800 Liter Löschwasser inklusive entsprechender Schaumzusätze. Tesla selber hat mal die Zahl 11.000 Liter auf den Markt geschmissen, die man braucht, um einen Tesla zu löschen.
Okay, in Amerika kostet
wobei das Wasser ja auch
nichts. Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen, aber in Amerika kostet das Wasser auch nichts. Das ist
ja,
okay.
Ja, aber Thema Kosten ist auch noch gut, da komme ich auch noch, okay, gleich drauf. Okay. Aber ich sag mal, 11.000 Liter ist zum Beispiel schon mal ein Problem. 11.000 Liter hat keine Feuerwehr mit.
Ah, okay.
Das schaffen die Fahrzeuge ja gar nicht. Ja, also so ein Feuer, ich meine, es ist schon... Ist schon ordentlich, aber was die mitbringen können, also ich mache so 3.000-4.000 Liter, haben die sicherlich an Bord, aber halt eben nicht 11. So, das heißt, die können sicherlich mit dem Löschen anfangen, müssen sich aber schon mal die fehlenden Liter schon mal irgendwie organisieren. Das heißt, da arbeitet schon mal die Zeit gegen uns. Ja, je länger dieses Auto brennt, desto höher wird in der Regel der Schaden. Und selbst wenn die also diese 11.000 Liter hätten, dann haben wir immer noch das Problem, sagen wir mal, so ein Tesla brennt in einer Tiefgarage, ja, oder welches, ja, E-Auto auch immer, dann hast du 11.000 Liter in dieser Tiefgarage. Das
stimmt.
Und diese ganze Löschschäden, das bezahlst du ja als Feuerversicherer am Ende des Tages ja auch. Und
Stöpsel gibt's ja auch nicht.
Und
deswegen ist ja...
Ja, also es wäre schön, wenn das in so einer Wanne wäre, dann könnte man Stöpsel ziehen, ja, und gut ist, aber in so einem Gebäude ist das durchaus ein Thema. Also auch diese ganzen, ich sag jetzt mal, Nebengeräusche, die durch so einen E-Auto-Brand halt entstehen können, die sind halt eben auch nicht zu unterschätzen. Also wir haben diese enorme Hitze, wir haben diese relativ lange Brennzeit, weil es halt eben länger dauert, als beim Verbrenner dieses Auto zu löschen. Und wir haben halt eben noch diesen enormen Wasserverbrauch, der ja auch irgendwo Schäden verursacht, beziehungsweise selbst wenn er keine Schäden im Gebäude verursachen würde aus irgendeinem Grund, dann hätten wir immer noch 11.000 Liter, die aber irgendwie entsorgt werden müssen. Also auch das kostet alles ein wahnsinniges Geld. Und das ist halt schwierig. Wenn man das vorbereiten kann, ich denke da jetzt zum Beispiel an ganz speziell vorbereitete Parkplätze in Firmengebäuden, wo man weiß, okay, also hier links und rechts werden jetzt also irgendwann mal E-Autos stehen und nur da können die stehen, dann kann man das insofern vorbereiten. Es gibt mittlerweile so 1, 2, 3 Hersteller von wirklich effektiven Löschmitteln.
Ja.
Die also in der Lage sind, so ein E-Auto wirklich effizient zu löschen, ist aber natürlich, wie es immer ist bei neuen Technologien momentan, natürlich immer noch eine Preisfrage. Das kostet natürlich. Aber ja, es scheint sich da was zu entwickeln und ich denke mal, dass wir in absehbarer Zeit dann da auch über vernünftige Löschmittel reden. Nichtsdestotrotz ist aber nach wie vor dieses Damoklesschwert halt eben, anders als beim Verbrenner, ist immer noch die Frage, ist das Auto jetzt wirklich gelöscht oder ist es momentan einfach nur aus? Ja. Nicht ohne Grund gibt es ja zum Beispiel ja auch mittlerweile viele Quarantänemodelle im wahrsten Sinne. Also viele Abschlepper oder Feuerwehren haben ja da große Container mit Wasser gefüllt. Da kommen die Autos dann rein. Autohäuser haben mittlerweile Quarantäneflächen, wo dann diese Autos erstmal eine ganze Zeit lang stehen, damit die keinen weiteren Schaden anrichten. Also so richtig ist man mit dem im Sinne von löschen und dauerhaft aus, so richtig viel weiter ist man da noch nicht.
Ich kann mich erinnern, wie schnell das geht, weil ich wohne ja gegenüber vom Weserstadion und da hat mal ein Auto gebrannt, weil Opa da halt seinen alten Golf 2, ohne Witz, irgendwas im Motorraum gemacht hat und dann fing halt das Gras vor ihm an zu brennen. Das ist da ja am Osterdeich, sagt ja der Deich, da ist ja Gras drauf. Und da habe ich die Feuerwehr angerufen, weil da standen 1000 Leute mit ihren Handys, haben aber nur gefilmt. Da meinte ich, nö, sie sind der Erste, der anruft. Es hat 5 Minuten gedauert, da haben 3 Autos daneben gebrannt. Das geht unglaublich schnell, das hätte ich gar nicht gedacht, dass ein Auto ein anderes so schnell ansteckt. Ne? Das ist wirklich, aber das Problem hat man ja auch beim Gabelstapler in der Werkhalle, ne? Wenn so ein Ding anfängt zu brennen.
Ja, und es sind einfach diese Brandlasten, die man unterschätzt. Ich meine, es ist ja häufig so, gerade auch, sind also mal als Beispiel jetzt diese ganzen Metall Firmen, also die mit Metall arbeiten, die schwerpunktmäßig mit Metall arbeiten, da ist man ja auch immer schnell geneigt zu sagen, naja, was soll hier brennen? Ne, Metall brennt ja nicht. Ist man dann doch dann schier erstaunt, wenn man dann irgendwo einen Vollbrand nachher in der Zeitung liest und der komplette Betrieb ist abgeraucht. Es sind einfach auch viele Sachen halt einfach drumherum, Öle, irgendwelche Kabel, irgendwelche Behältnisse, die man noch so irgendwie hat, wo man irgendwelche Kleinteile mit drin hat. Alles das sind ja auch Sachen, die man nicht unterschätzen darf. Und so ist das zum Beispiel bei einem Gabelstapler oder halt eben beim Auto auch. Da haben wir die Reifen, da haben wir die Sitze und so weiter. Und das alles sind halt enorme Brandlasten in so einem Fall.
Okay, aber jetzt sind wir schon beim Gabelstapler gewesen. Hast du denn jetzt für unsere FEMA-Maklerinnen und Makler noch irgendeinen Tipp? Also können Sie da Hinweise an die Kundinnen und Kunden geben? Ist ja wichtig, ne, wenn man sowas verhindern kann durch einfache Vorsichtsmaßnahmen, wenn es das denn gibt. Also was man so, wenn wir da schon mal kurz in deinen Vortrag reingucken dürfen, die du bei den FEMA-Tagen hältst, da hast du ja bestimmt so etwas. Also ich erinnere mich an Pole ablenken, das habe ich da gelesen. Oder Vorsicht bei Kälte. Bei Kälte, Batterien, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Also kannst du uns da noch ein paar Tipps geben?
Kälte und Wärme, also es gibt einfach negative Temperatureinflüsse auf eine Batterie. Also es darf halt nicht zu kalt sein, es darf auch nicht zu heiß sein. Auch das sind Sachen, die, also jetzt ganz allgemein gesprochen, hat gar nicht unbedingt was mit der Lithium-Batterie zu tun, die einfach negative Einflüsse auf so eine Batterie haben. Da entstehen Gase und so weiter, die dann halt eben negative Auswirkungen auf das Brandgeschehen haben können. Und Pole abkleben zur Vermeidung von Kurzschlüssen bei vermeintlich leeren Batterien. Wie gesagt, die leere Batterie nur ganz selten anzutreffen. Also irgendeine Restspannung ist da eigentlich immer. Und
stimmt, das hatten wir schon am Anfang. Jetzt, wo du es sagst. Sorry, ich unterbreche dich schon wieder, aber das hatten wir schon am Anfang. Stimmt, jetzt fällt es gerade ein, genau.
Ja, dafür hast du mich ja. Ich erinnere dich ja gerne.
Genau, danke, danke.
Und und wie gesagt, dann gibt es halt noch so ein paar andere Sachen, auf die ich natürlich dann ganz gerne dann in Fulda natürlich eingehe. Und so ein, zwei Leute möchte ich ja natürlich auch noch in Fulda sehen, von daher werde ich jetzt nicht alles verraten. Aber ja, es gibt so ein paar Sachen, auf die man da sicherlich eingehen sollte. Und natürlich, es steht und fällt natürlich auch mit der richtigen Risikoaufnahme von solchen Betrieben, die mit Batterien zu tun haben. Aber auch da gibt es ein ganz interessantes Hilfsmittel. Auch das werde ich in Fulda vorstellen und das wird dann der Firma auch exklusiv zur Verfügung gestellt.
Ich denke, wir werden deinen Vortrag auch auf jeden Fall nochmal im FEMA TV zeigen. Dementsprechend können da bestimmt auch alle noch was von haben. Und darf ich denn jetzt überhaupt noch mit einem Auto in eine Werkhalle fahren oder Lagerhalle? Mit einem E-Auto natürlich. Ist sowas denn noch möglich wegen der Gefahr?
Ja, also auch wenn das jetzt etwas anders jetzt in den letzten Minuten klang, aber ganz so schlimm ist es noch nicht. Also
man darf. Also das ist keine Tickets. Man sollte nicht die Spur wechseln, wenn ein Tesla fährt oder so. Das geht noch. Ja.
Also ich halte schon cool. Ich halte schon Abstand. aber nein, also ganz so schlimm ist es noch nicht. Also obwohl es wirklich seit 2021 das Phänomen gibt, dass es vereinzelte Parkhäuser gibt, wo also E-Autos und hybride Fahrzeuge also wirklich schon nicht mehr reinfahren dürfen. Das ist so, das stimmt.
Okay. Und aber auch die Flüssiggasbetriebenen dürfen ja auch nicht
richtig,
rein.
Richtig, ne? Die Schilder, die kennt man ja zum Beispiel noch von früher. Genau, also das sind genau. So Sachen, aber ja, also von daher, also es hat wahrscheinlich schon immer und es wird in Zukunft immer auch mal wieder halt eben ja Antriebsmodelle geben, die halt in Parkhäusern vielleicht dann doch nicht ganz so gern gesehen sind. Jetzt aktuell ist es halt eben gerade das E-Auto, was halt eben jetzt nicht ganz so gut gewogen ist bei dem einen oder anderen Parkhausbetreiber, aber ja, ich denke mal, kommt Zeit, kommt Rat und dann wird man sicherlich auch da das in irgendeiner Form in den Griff bekommen. Ne? Aber okay. Heute habe ich mal eine Abschlussfrage an dich, und zwar eine Schätzfrage.
Oha,
okay. Und zwar, wir kennen ja ein E-Auto, wir kennen ja Verbrenner und wir kennen ja hybride Fahrzeuge. Statistisch gesehen, was meinst du denn, welches Auto davon brennt am häufigsten?
Also ganz im Ernst, Ich hätte es beinahe gesagt Verbrenner, weil ich erinnere mich an so ein Opel-Modell, das zum Beispiel hinten als letztes den Tank hatte. Wenn du da drauf gefahren bist, ist das Ding halt hochgegangen. Ja. Ne? Und solche Fehler hat man ja sicherlich gemacht, das fahren alte Autos drum. Ich würde jetzt echt sagen, also dann speziell benzingetriebene Fahrzeuge, also nicht dieselgetriebene Fahrzeuge. Mhm,
Ja, gar nicht mal so schlecht. Also am häufigsten pro 100.000 Autos brennen interessanterweise hybride Fahrzeuge. Pro 100.000 brennt 3.475 Fahrzeuge statistisch gesehen, gefolgt vom Verbrenner mit 1.530 Autos pro 100.000 Autos und dann erst kommt weit abgeschlagen mit nur 25 Autos pro 100.000 das sogenannte E-Auto.
Deswegen, wir reden jetzt ja nicht von tatsächlichen Zahlen, sondern pro 100.000, ne? Das ist denn ja repräsentativ.
Genau, das ist repräsentativ, das ist eine ganz aktuelle Statistik. Und mit dem Hybriden, ich selber war auch erstaunt. Ich hätte das E-Auto ganz vorne gesehen. Es wird davon ausgegangen, dass die Hybriden deswegen häufiger brennen, weil die Batterien einfach ungünstiger positioniert sind am Auto.
Und weil sie beide Nachteile miteinander kombinieren.
Und weil sie halt eben weil die halt eben beide Tanks haben, ne? Das ist so, genau, richtig. Genau. Und es ist halt wirklich bei den Hybriden häufig halt eben der Effekt, von dem du gerade schon gesprochen hast, du knallst hinten drauf und da genau ist meistens auch die Batterie. Sie ist zwar um ein x-faches kleiner als beim E-Auto, aber letztendlich am Ende des Tages auch Lithium plus halt eben noch ein bisschen Sprit nebenan gelagert und ja, dann hat man halt eben genau diesen Effekt. Also von daher sind die Hybriden da ganz weit vorne.
Ich kam da gerade echt drauf, weil ein Kumpel von mir damals, ich weiß nicht, wie das Auto hieß, aber es war ein Opel, der sah aus wie eine kleine Corvette. Mhm. Den gab es ganz, ganz selten. 80er Jahre, 70er Jahre das Auto. Und der hat wirklich gesagt, der Benzintank ist wirklich hinten im Kofferraum. Wenn es an hinten drauf fährt, also das Auto ist dafür bekannt, dann hochzugehen. Ich so, ja super. die ganze Fahrt in den Rückspiegel geguckt. Aber deswegen kam ich da gerade drauf. Also, weil gerade durch ein Unfallereignis Benzin entzündet sich ja nochmal
gleich. Ne?
Aber interessant, gerade die Hybriden. Okay, aber wir haben jetzt ja nicht über Umweltverträglichkeit oder Vorteile monetär gesprochen, sondern einfach nur um das Risiko, kann das Ding hochgehen. Und dann ist ja auch die Wahrscheinlichkeit noch. Ja, also ist wahrscheinlicher, dass man sich irgendwie umlenken lässt in eine U-Bahn-Station. Ja, so wahrscheinlich, unwahrscheinlich auch nicht, aber ich rede mich gerade um Kopf und Kragen. Mir ging es darum, es ist jetzt kein Risiko, so ein Ding zu fahren. Aber es ist einfach das Risiko da von dem Versicherer, was er natürlich berechnen muss. Und ich hoffe, ich habe mir jetzt keine Feinde gemacht beim Konferenzzentrum, falls jetzt Silke darüber nachdenkt, vielleicht keine E-Autos mehr in die Garage reinzulassen. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Also von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die da mal parken. Aber ich bin echt gespannt auf deinen Vortrag. Ich komme auf jeden Fall.
Freut mich.
Weil ich bin mal gespannt, was du noch über die Versicherungslösung auch sagst. Und ja, danke, dass du nochmal dabei warst. Und ich muss dich leider vorwarnen, das war für mich jetzt immer noch nicht das letzte Mal. Ne?
Ja.
Ich würde dich gerne wieder dabei haben, was macht echt Spaß mit dir.
Ja, immer wieder gerne.
Dementsprechend, ich komme bestimmt nochmal auf dich
zu. Ja, gerne.
Okay.
Ja, danke schön.
Dann würde ich sagen, danke dir und allen anderen. Wir sind nächsten Monat wieder da, dann wieder mit einem Gewerbethema. So viel darf ich schon mal vorwegnehmen. Und den Monat darauf sind die FEMA-Tage. Da könnt ihr auch wieder teilnehmen, wenn ihr wollt. Aber dazu erzähle ich mir in der nächsten Folge. Deswegen bis zum nächsten Mal. Wenn ihr was habt, schreibt uns an podcast@fema-ig.de. Ihr kennt's. Bis dann.